komme schon fast nostalgische Gefühle, wenn ich hier wieder mal da stehe. Ich glaube, ich war 2 Monate schon nicht mehr hier. Umso schöner ist es, wieder mal bei euch zu sein. Nächstes Mal werden wir uns ja auch treffen bei der Jahreshauptversammlung, zumindest einige. Wenn man einige Gläubige fragt nach ihren Lieblingsstellen in der Heiligen Schrift, dann weiß ich von vornherein, 2 Arten von Texte sind nicht dabei. Einmal die Geschlechtsregister und zum zweiten die Grußlisten. Das sind nämlich Texte mit vielen Namen und mit wenig Handlung. Und damit tun wir uns in unserer erlebnisorientierten Gesellschaft schwer. Aber die stehen nun mal in der Bibel, gell? Die Geschlechtsregister und die Grußlisten, und deshalb sind sie auch für uns wichtig. Und wenn man sich mal hineinarbeitet in eine Grußliste, dann merkt man, das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Denn hinter jedem Namen steht eine Person und hinter jeder Person steht eine Geschichte und hinter jeder Geschichte steht ein Leben. Und diese Leben sind oft auf sehr geheimnisvolle Art miteinander verflochten. Sie stehen in Beziehung zueinander. Das ist vielleicht wie mit einem Webteppich. Da gibt es so eine Art von Webteppich. Wenn du die von hinten anschaust, dann denkst du, was ist denn das für ein Durcheinander? Da ist überhaupt kein System, keine Ordnung. Da hängen die Fäden zwar da und dort zusammen, aber es ergibt wenig Sinn. Aber irgendwann wirst du einen Blick vorne auf den Teppich werfen. Und dann merkst du, auf die Vorderseite des Teppichs oder jetzt in der Anwendung, auf den weltweiten Gemeindeteppich, und plötzlich merkst du, Gott hat all diese Fäden in einer ganz wunderbaren Beziehung miteinander verwoben. Und das Ziel wird ein wunderbares Endbild sein. Ein herrliches Bild, das er sich schafft. Aber das wirst du erst erkennen können, wenn du auf der anderen Seite bist, gell? Und jetzt sind wir noch auf der Hinterseite. Wir befinden uns noch auf der Hinterseite, aber dann und wann blitzt uns schon eine Ahnung auf, dass das ja irgendwie schon Zusammenhänge sind, dass das irgendwie zusammenhängt und auf der Vorderseite oder im Eigentlichen etwas Tolles ergeben könnte. Dass Gott da ein Meisterwerk zusammenwebt, trotz aller Schwierigkeiten und trotz allem Durcheinander und trotz aller Unordnung, die die Fäden auf der Hinterseite haben. Vor 2 Wochen war ich mit einigen Geschwistern, vor allem mit Jugendlichen, auf einer Mitarbeiterschulung in Rehe. Und das ist irgendwo im Westerwald. Und da erwartet man ja nicht unbedingt, dass man da groß Leute kennt, gell? Und ich war das letzte Mal auf dieser Mitarbeiterschulung vor ungefähr 12 Jahren. Und dann so irgendwann nebenbei in der Pause rede ich mit einem Mädel, die heißt Corinna Hamm, das konnte ich auf ihrem Namensschild lesen. Ich rede so mit ihr belanglos und sie sagt dann, ja, sie geht in eine große Gemeinde in Schloss Holte-Stuckenbrock. Wusste ich, dass es dort eine Gemeinde gibt und war aber selber nie dort. Und dann sagt sie, ja, ihr Vater war mal auf der Bibelschule, aber jetzt in den letzten 10 Jahren sei er beruflich so viel unterwegs und er ist fast nie zu Hause. Und dann frage ich sie direkt, dein Papa heißt Peter, gell? Und dann ist sie erst einmal ganz verblüfft und sagt, ja, Peter Hamm. Der Peter Hamm war bei mir in meiner Klasse, als ich die 3 Jahre auf der Bibelschule war. Und dann sage ich hier, Corinna, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, das letzte und das erste Mal, da warst du ein halbes Jahr alt. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als ich sie damals sah, im Kinderwagen, ein halbes Jahr alt, und ich wusste noch, dass ich dort stand und für die Corinna gebetet habe. Plötzlich war da eine Beziehung da. Dann später beim Mittagstisch, da sitze ich mit einigen Leuten zusammen, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Gemeinde die kamen. Dann erzählen sie mir, ja, sie unterstützen einen Missionar in Bulgarien, der arbeitet unter türkischen Aussiedlern. Und ich sage, ist das der Stefan? Und sie sagen, ja, der Stefan Pilz. Stefan hat mich 1981 in München zum Herrn Jesus geführt. Und wieder später, ein paar Tage später, kommt die ältere Frau auf mich zu, die sagt: Dirk, du bist der Schorsch, gell? Ich konnte sie überhaupt nicht einordnen, wer diese Frau ist, und hat sie mir einiges erzählt von mir und hat gesagt, ich hätte mal einen Bibelvers zugesteckt. Ich weiß nicht, wo und wann das gewesen wäre. Aber eines ist mir an diesem Wochenende wieder klar geworden. Als Christen stehen wir in einem Beziehungsgeflecht. Und damit komme ich zum Kolosserschluss. Diesen Brief, den schrieb ja der Paulus. Und der Paulus, der war einerseits ledig und andererseits war er zu der Zeit im Gefängnis. Aber er war trotzdem, trotz Ledigsein und trotz Gefangenschaft, immer mit vielen Freunden und mit vielen Mitarbeitern zusammen. Das ist irgendwie ein Kennzeichen von Paulus. Er war nie allein. Und das Gleiche gilt für dich. Du lebst in einem Beziehungsgeflecht der Gemeinde. Deshalb sei kein christlicher Einzelkämpfer. Das schließt sich irgendwie aus. Schon vor längerer Zeit habe ich mal jemanden auf der Straße getroffen, der hat zu mir gesagt, ja, ich bin auch Christ, gell? Aber am Sonntag gehe ich in den Wald, das ist mein Gottesdienst. Die Kirche, die brauche ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt habe, aber wenn du als Christ so denkst, wenn du nicht eingewoben bist in den weltweiten Teppich der Gemeinde, wenn du da drin nicht ein Faden bist, dann lebst du, was deinen Glauben angeht, eigentlich in einer Illusion. Kolosser Kapitel 4, die Verse 7 bis 18, ist ja ein historischer Moment. Wir kommen zum Abschluss vom Kolosserbrief. Nächstes Mal geht es an den Schluss vom Markus-Evangelium, das wir ja letztes Jahr unterbrochen haben. Kolosser Kapitel 4, ab Vers 7. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröste. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er einen großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Wenn wir die Grußlisten im Neuen Testament lesen, dann merken wir, der Paulus war kein einsamer Kämpfer, er war kein abgehobener Apostel, sondern er war wie ein Faden im Netzwerk der Gemeinde. Vielleicht ein bisschen dicker der Faden wie andere, aber er war ein Faden im Netzwerk der Gemeinde. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir ein Leben, das ständig umgeben ist von Freunden und von Mitarbeitern. Über 50 Mitarbeiter erwähnt der Paulus in seinen Briefen. Und wenn wir die Apostelgeschichte des Lukas noch mit dazu nehmen, dann erwähnt der Lukas noch mindestens 8 weitere Mitarbeiter. Und dazu all die Gemeinden, die für den Paulus beten. Und wenn ihr mich fragt, warum der Paulus als Missionar so gesegnet war, dann ist ein Punkt mit Sicherheit der, dass er in diesem Beziehungsgeflecht aufgegangen ist, dass er darin gelebt hat. Neun Mitarbeiter richten hier mit Paulus Grüße an die Gemeinde aus. Jetzt schaue ich mal, ob das geht. Das an die Wand kommt, genau. Diese Leute werden hier erwähnt. Neun Mitarbeiter richten mit Paulus Grüße an die Gemeinde in Kolossea aus und zum Schluss grüßt er auch noch die Gemeinde in Laodicea und er mahnt einen Archippus. Das ist diese Liste der Brüder. Diese Personen, schau sie dir mal an, du wirst wahrscheinlich keinen kennen, gell? Persönlich zumindest. Aber diese Männer hier sind eine Aufforderung an dich, dass du in der Gemeinde in Traunreuth und darüber hinaus in Beziehung zu anderen Gläubigen lebst. Sie sagen dir, wir haben so gelebt und du hast auch so zu leben, wenn du dich zur Gemeinde rechnest. Und warum ist es so wichtig für dich und für die Gemeinde? Was bedeutet Gemeinschaft in einem solchen Beziehungsnetzwerk? Und das Erste, was ich herausließ aus diesem Text, ist, Gemeinschaft bedeutet Trost. Und das sehen wir an diesen beiden Personen, Tychikus und Onesimus. Diese beiden Personen schickt der Paulus persönlich nach Kolossee. Und sie sollen mitteilen, sie sollen berichten und sie sollen zuhören und damit trösten. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht. Andere Lesart sagt, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Ist kupftig gesprungen, weil beide Seiten wichtig sind. Und dann heißt es, damit er eure Herzen tröste. Ganz selbstverständlich setzt der Paulus voraus, dass sie nicht nur über sich selbst reden wollen, die Leute in der Gemeinde in Kolossee, er setzt voraus, dass sie nicht nur über sich selbst reden wollen, sondern dass sie sich auch interessieren für Paulus und für die Leute, wie es ihnen geht in Rom. Und das ist wie bei einem Teppich, geht der Faden mal oben drüber über einen anderen Faden und dann wieder mal unten durch, gell? Das heißt für mich, ich setze nicht nur voraus, dass sich der andere nur für mich interessiert, sondern es bedeutet gleichzeitig, ich habe mich auch für den anderen zu interessieren. Und eine Gemeinschaft wird dann richtig schön, wenn wir gegenseitiges Interesse füreinander haben. Kannst du dir das vorstellen, wie das wäre bei uns, wenn plötzlich jeder von uns anfangen würde, sich für den anderen zu interessieren, echt zu interessieren. Ich kann euch sagen, da wäre was los. Da wären wir heute Abend um 6 Uhr immer noch in der Gemeinde. Und dazu gehören übrigens auch die Kinder, gell? Wann hast du dich das letzte Mal zu einem der Kinder hier in unserer Gemeinde, zu einem dieser Kleinen hinuntergebeugt, aus echtem Interesse und hast angefangen, Fragen zu stellen, weil du dich für sein Leben und für ihr Leben interessierst. Wie weit interessieren dich die Zeugnisse? Am Freitag gab es Zeugnisse der Kinder hier in der Gemeinde. Kann ich sagen, manche haben vehemente Schwierigkeiten und leiden darunter und kriegen das fast nicht auf die Reihe. Und bräuchten so dringend irgendwie nur einen kleinen Zuspruch manchmal. Der Paulus schickt den Tychikus und den Onesimus, damit sie in der Gemeinde in Kolossee mitteilen, was bei ihnen vorgeht und damit sie zuhören, was bei denen vorgeht. Und das Ergebnis ist Trost. Mitteilen und zuhören ist Trost, ist eine ganz einfache Formel. den ich eben zu euch gesandt habe, Vers 8, damit ihr erfahrt, wie es bei uns steht und dass er eure Herzen tröste. Und jetzt fügt der Paulus noch drei Männer gesondert irgendwie hinzu, den Aristarchus, Markus und Jesus Justus. Auch sie lassen grüßen und von ihnen sagt der Paulus jetzt in besonderer Weise, er sagt, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Der Aristarch war ein Mitgefangener des Paulus, lesen wir. Er war schon in Jerusalem dabei, als der Paulus gefangen genommen wurde. Und wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 27, 28, als es die Überfahrt gibt nach Rom, dann sind zwei Männer dabei, der Lukas und der Aristarchus. Sie erleben mit Paulus den Schiffbruch vor Malta. Und jetzt sitzt der Aristarchus mit Paulus im Gefängnis in Rom. Und da merke ich, der Aristarch, das war ein treuer Begleiter, besonders auch in schwierigen Situationen. Und wahrscheinlich hat er sich als Sklave von Paulus ausgegeben, damit er dem Paulus im Gefängnis dienen konnte. Stück weit auf Freiheit verzichtet, um in der Gemeinschaft mit seinem Bruder zu leben. Aber was an Paulus eigentlich am meisten tröstet, in Vers 11b sagt er eben, diese allein sind meine Mitarbeiter. Was bedeutet diese allein? Er hat doch mindestens noch 50 andere. Aristarch, Markus und Jesus Justus, so heißt es hier, waren aus der Beschneidung. Das heißt, es waren Judenchristen und aus den Judenchristen waren es die einzigen drei Mitarbeiter des Paulus. Der Martin hat gestern im Leitungskreis in Römer 9 zitiert, da wo der Paulus sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Jetzt können wir das vielleicht ein bisschen verstehen, wenn der Paulus das so ausdrückt. Diese drei waren für Paulus sein Zeugnis, dass Gott sein Volk, das Volk der Juden, nicht verstoßen hat. Und er schaut auf sie, gell, und sagt, diese drei. Die sind aus meinem Fleisch und Blut, aus meinem Stamm. Und durch die war er besonders getröstet. Jetzt möchte ich mal denk mal kurz über deine Beziehungen hier in der Gemeinde in Traunreuth nach. Wer von den Geschwistern hier in Traunreuth ist dir wirklich Trost? Sei mal ganz ehrlich. Hast du jemanden, wo du sagen kannst, wenn ich den schon sehe, dann bin ich sowas von getröstet? Und wenn du jetzt denkst, eigentlich ist keiner da, der mich wirklich tröstet, oder wenige, die mir wirklich zum Trost sind, dann musst du dich auch fragen, liegt es jetzt mehr an den anderen oder liegt es mehr an dir? Was bedeutet es, im Beziehungsgeflecht der Gemeinde zu leben? Das erste, Gemeinschaft bedeutet Trost. Das zweite, was wir hier sehen, Gemeinschaft bedeutet Versöhnung. Gemeinschaft bringt immer Spannung und Enttäuschung mit sich. Und weil Gemeinschaft immer Spannung und Enttäuschung mit sich bringt, darum muss es immer gleichzeitig auch eine große Bereitschaft zur Versöhnung mit sich bringen. Sonst funktioniert die Gemeinschaft nicht. Und hier sehen wir besonders zwei Personen. Das ist einmal der Onesimus und der Markus. Die sind ein leuchtendes Zeugnis für Versöhnung, für gelebte Versöhnung. Die Geschichte von Onesimus, die können wir ja aus dem Philemonbrief rekonstruieren. Gell? Die finden den Philemonbrief sowas von spannend, obwohl es nur ein paar Verse sind. Lest den mal zusammen, lest den mal zu Hause und entdeckt, was Gemeinschaft bedeutet. Der Philemon, der lebte in der Gemeinde in Kolossä. Er war freier Bürger der Stadt. Es gab wenig freie Bürger im Römischen Reich, nur ein Drittel, zwei Drittel waren Sklaven. Wahrscheinlich hat er sich bekehrt durch Paulus zu Jesus und er hat eine Gemeinde in seinem Haus. Der Onesimus war sein Sklave, der Sklave des Philemon. Aber dieser Sklave Onesimus, der haut eines Tages ab. Und dabei lässt er noch einiges am Besitz vom Philemon mitgehen. Und er will wahrscheinlich untertauchen in Rom. Ich weiß es nicht genau, die genauen Hintergründe kennen wir nicht. Aber dort in Rom trifft er auf eigenartigen Umständen plötzlich kreuzt sich sein Faden mit dem Faden von Paulus, der dort im Gefängnis sitzt. Paulus war Gefangener in Rom, er begegnet dort dem Onesimus und er führt den Onesimus zum Glauben an Jesus Christus. Im Philemonbrief sagt der Paulus von Onesimus, er ist mein Kind in Fesseln gezeugt. Er war gefangen, aber als Gefangener durfte er ein geistliches Kind zeugen, den Onesimus. Wie er das gemacht hat, ihn zum Glauben geführt, keine Ahnung. Aber sein Faden kreuzt plötzlich den Faden von Paulus. Und eigentlich steht jetzt auf diesen entlaufenen Sklaven Onesimus die Todesstrafe. Der Philemon war verpflichtet, wenn der Onesimus, wenn ihm der irgendwann wieder begegnet oder irgendjemand das spitz kriegt und ihn ausliefert an die Römer, dann steht auf ihm die Todesstrafe. Aber der Paulus schickt jetzt den Onesimus zusammen mit Tychikus und dem Philemonbrief zurück nach Kolossä in die Gemeinde. Und er schickt den Onesimus zu seinem Herrn zurück, zu dem Sklavenhalter Philemon. Und er appelliert an Philemon und sagt zum Philemon, Philemon, nimm den Onesimus auf wie mein eigenes Leben, wie mein eigenes Herz. Mein Herz schlägt für ihn. Der Name Onesimus bedeutet im Griechischen unnütz, unbrauchbar. Vielleicht hat er den Namen als Sklave mit der Zeit bekommen, weil er sich vielleicht nicht so gut angestellt hat. Gell? Er hat den Namen Onesimus unnütz bekommen. Und jetzt sagt der Paulus, er nennt ihn einen treuen und geliebten Bruder. Einer, der auf meiner Höhe ist. Und er sagt in Vers 9, sagt er, er ist einer der euren. Er gehört zu euch. Und das muss dem Onesimus wie Olivenöl runtergelaufen sein. Gell? Boah, das sagt der Paulus von mir. Und könnt ihr euch das Zeugnis in der Gemeinde vorstellen, wenn am nächsten Sonntag dann die beiden, der Philemon und der Onesimus, in den Gottesdienst kommen und setzen sich nebeneinander. Und vielleicht hält der Philemon dem Onesimus das Liederbuch. Und dann soll der Onesimus in der Gemeinde, sagt der Paulus, zusammen mit dem Tychikus, er soll von Paulus berichten. Und damit wertet der Paulus diesen Versager total auf. Er wertet einen Versager auf. Der Paulus denkt offenbar, solche Beziehungen müssen in der Gemeinde möglich sein. Markus war ein ähnlicher Versager wie der Onesimus. Können wir lesen in Apostelgeschichte 13 und 15. Er ist auf der ersten Missionsreise mit Barnabas und Paulus mitgegangen als Art Azubi. Aber plötzlich wird es ihm zu heiß, gell? Verfolgung und so und vielleicht Angst von den Reisen und Strapazen waren ihm zu hoch und irgendwann zwischendrin will er wieder heim zu Mami. Und er bricht die Reise ab und er geht zu seiner Mama heim nach Jerusalem. Und der Paulus war darauf gar nicht gut zu sprechen, gell? Versager. Und als ihn dann der Barnabas auf der zweiten Missionsreise wieder mitnehmen möchte, dann läuft beim Paulus das Fass über und die zwei, die streiten sich. Und der Paulus sagt, nie und nimmer nehme ich den Markus wieder mit, gell? Und dann streiten sie sich derart, dass sich ihre Wege trennen und der Barnabas geht mit Markus seinen Weg und der Paulus nimmt den Silas und wir geben mit ihm einen anderen Weg. Getrennte Wege. Aber jetzt, viele Jahre später, vielleicht sind es 12 Jahre, finden wir den Markus wieder bei Paulus im Gefängnis. Und der Paulus sagt dann im 2. Timotheusbrief sogar, schreibt dann in Timotheus, bitte bring mir den Markus mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Da merkt man, da ist was passiert, gell? Im Beziehungsgeflecht der Gemeinde will Gott harte Herzen weich machen und er will Versager zu nützlichen Mitarbeitern machen. Und das geht. Gott hat uns mit sich durch das Blut seines Sohnes versöhnt, aber er hat nicht nur uns mit sich versöhnt, sondern er hat uns auch untereinander versöhnt. Und weißt du, deswegen können wir hier nur als Versöhnte sitzen. Und deshalb ist Unversöhnlichkeit in der Gemeinde ein Ding, das du ausmerzen musst. In Tittmoning haben wir im Moment keine Einigkeit darüber, was unsere Gemeinderäume angeht. Gell? Und das ist echt ein harter Tobak. Also so kommt es mir vor. Ich habe einige schlaflose Nächte hinter mir. Und manchmal spüre ich den Morgen auch in mir. Und einige denken, das größere Gelände, das bietet der Gemeinde gute Möglichkeiten und wir sollten dieses Gelände mit dem Gebäude drauf kaufen, vielleicht ein neues Gebäude draufstellen. Aber es gibt viel Arbeit, gell? Und die anderen, die gehen lieber in Miete in den kleineren Schuhladen, wo wir eher eng sitzen. Jetzt ist es so, dass es vielleicht eine Fraktion gibt, die sagt, ja, die haben die Schuhladen, Leute, die haben zu wenig Glauben. Die machen Gott zu klein. Und die anderen, die denken eher, ja, die denken zu unnüchtern. Wir haben gar nicht vor Augen, was das Arbeit ist. Das schaffen wir ja gar nicht. Aber ganz egal, wo wir letzten Endes einziehen werden, der Herr Jesus möchte auf alle Fälle, dass wir dort, egal ob da oder da, dass wir dort als Versöhnte einziehen. Und wenn es bei dem einen so ist, dass er denkt, diese Option ist am besten und der andere denkt, diese Option ist am besten, dann habe ich die Aufgabe dafür zu beten, dass wenn es eine Entscheidung gibt für diese Option, dass wirklich der Rest der Gemeinde, dass alle mit von ganzem Herzen und versöhnt und bereitwillig dort hineinziehen können. Damit da nicht irgendwo ein Rest von Bitterkeit bleibt und Satan sein Werk beginnt, gell? Denn es ist nicht das Wichtigste, wo wir reingehen, sondern das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam und einmütig reingehen. Und manches Gebäude können wir uns vielleicht im Moment nicht leisten, aber Unversöhnlichkeit können wir uns als Gemeinde niemals leisten. Denn Unversöhnlichkeit ist Gift und zerstört die Gemeinde. Solche Probleme habt ihr in Traunreuth nicht, gell? Zum Glück. Aber Thema in Traunreuth ist vielleicht Musik, gell? Schlagzeug oder nicht Schlagzeug oder dieses und jenes. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt ein Befürworter oder ein Gegner bist von Schlagzeug im Gottesdienst. Aber das Wesentliche kann nicht sein, ob es das jetzt gibt oder ob es das jetzt nicht gibt. Sondern das Wesentliche ist, ob du trotz gegenteiliger Meinung trotzdem noch einen versöhnlichen Umgang lebst. Wir werden nie einer Meinung sein, aber wir können immer als Versöhnte zusammenleben. Und deshalb müssen wir vorbeugen. Das heißt in erster Linie, dass wir miteinander reden müssen und das nicht immer mit den Gleichgesinnten, sondern vor allem auch mit Andersgesinnten und nicht nur immer über die Probleme, sondern auch über ganz normale Dinge. Als Versöhnte leben. Und gerade in kritischen und schwierigen Zeiten braucht man eine hohe Bereitschaft, einander zu vergeben. Was bedeutet es für uns im Beziehungsgeflecht einer Gemeinde zu leben? Erstens, Gemeinschaft bedeutet Trost. Zweitens, Gemeinschaft bedeutet gelebte Versöhnung. Ein drittes Thema, und das am Beispiel von Epaphras, Gemeinschaft bedeutet Gebetsarbeit. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen mögt in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er sich viel Mühe gibt um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras war womöglich nach Kolosser 1 der Gründer der Gemeinde. Kann man nachlesen. Und vielleicht war er sogar der Gründer von drei Gemeinden im Lykostal. Das sind diese drei Gemeinden. Irgendwas ist immer durcheinander. Das sind diese drei Gemeinden im Lykostal, Hierapolis, Laodicea und Kolossä. Und sein Herz schlägt für die Gemeinden in seiner Gegend. Und deswegen ist er ja auch zu Paulus gereist, um ihm von den Schwierigkeiten dort in der Gemeinde zu berichten. Und der Paulus sagt jetzt von ihm, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Und da merke ich, Gebet ist auch Arbeit. Gebet ist Kampf. Und Kampf ist ja nicht immer so toll, oder? Ich weiß nicht, ob du es toll findest, zu kämpfen. Wer kämpft schon gern alle Zeit? Das ist ja voll anstrengend. Eine Gebetsstunde in der Gemeinde steht auf der Top-Favoritenliste mit Sicherheit nicht an der Nummer 1. Bei Epaphras offenbar schon. Der Epaphras sagt dir, wenn dir etwas an der Gemeinde in Traunreut liegt, wenn dir etwas an den Geschwistern hier liegt, dann kämpfe für sie im Gebet. Und wenn du dieses Kämpfen noch nicht kannst und noch nicht kennst, dann schau, dass du es kennenlernst. Und der Paulus bezeugt es beim Epaphras. Er sagt, ich gebe ihm das Zeugnis, dass er sich viel Mühe gibt um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis und dass er alle Zeit im Gebet für sie kämpft. Womöglich hat der Epaphras schon ein bisschen gelitten an dem lauen Zustand von Laodicea oder den Gemeinden dort. Lesen wir ja dann in der Offenbarung, in Sendschreiben. Ihr in Laodicea, ihr seid lau und ich bin der. Wenn ihr nicht umkehrt und nicht warm oder kalt werdet, werde ich euch ausspucken aus meinem Mund. Aber wenn das so ist, dass der Epaphras wegen der Lauheit einiger Geschwister leidet, dann war er auch bereit, für diese lauen Geschwister zu kämpfen. Er lebte im Beziehungsgeflecht der Gemeinde. Und laue Fäden sind auch dabei. Aber Gemeindearbeit ist immer auch Gebetsarbeit. Wofür betet er? Er sagt, er kämpft in Gebeten alle Zeit für euch, damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen mögt in allem, was der Wille Gottes ist. Oder dass ihr in allem, was dem Willen Gottes entspricht, vollkommen und mit Gewissheit erfüllt seid. Dass ihr den Willen Gottes erkennt. Was bedeutet es für uns, im Beziehungsgeflecht einer Gemeinde zu leben? Erstens, Gemeinschaft bedeutet Trost, es bedeutet gelebte Versöhnung, es bedeutet Gebetsarbeit. Jetzt möchte ich noch einen herausschälen aus diesem Text, das ist der Archippus in Vers 17, aber das mache ich kurz. Archippus. Und sagt dem Archippus, siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Das ist jetzt am Ende des Briefes noch ein interessanter Hinweis. Der Paulus fordert die Gläubigen auf, in Kolossee den Archippus zu ermahnen. Und ich frage mich, warum spricht der Paulus nicht direkt zum Archippus? Warum sagt er nicht, Archippus, bemühe dich, deine Aufgabe in der Gemeinde richtig zu erfüllen? Warum sagt er, ihr in Kolossee ermahnt den Archippus, dass er seine Aufgabe richtig macht? Fällt er damit dem Archippus nicht irgendwie in den Rücken? Zweifelt er damit nicht irgendwie das Vertrauen an, indem er nicht persönlich direkt zu ihm redet? Warum macht er das? Ich glaube, es geht hier bei Paulus nicht um ein Misstrauen gegenüber dem Archippus, der scheinbar schon eine leitende Position hat. Sondern hier, sagt Paulus, soll ein Dienst der Gemeinde geschehen. Es ist ein Dienst der Gemeinde, die verantwortlichen Prediger, die verantwortlichen Ältesten, die Mitarbeiter in der Gemeinde, einander zu ermahnen. Damit ist es auch eine Ermahnung an die Gemeinde. Gell? Ermahnt eure Brüder, die im Dienst stehen. Wenn einer in der Gemeinde verantwortungsvolle Aufgaben hat, dann braucht er unbedingt diese Ermahnungen und auch Ermutigungen. Und deshalb sollte jeder Prediger und jeder Mitarbeiter offen sein für Ermahnung von den Geschwistern. Ich freue mich zum Beispiel, in Traunreuth kommt es öfter vor, dass vor allem ältere Geschwister dann zu mir kommen und sagen, Bruder, predige das Wort und bleib selbst dabei. Gell? Das verstehe ich dann nicht einfach nur als eine Floskel, sondern das ist eine Ermahnung, das ist ein Ansporn für mich, das auch wirklich zu tun. Und glaubt mir, es ist schön, in einer Gemeinde zu dienen, wo sowas getan wird, wo genau das passiert. Wenn ich zu viel rede, dann muss man mich ermahnen. Wenn ich zu wenig rede, muss man mich auch ermahnen. Wenn ich zu wenig tue, muss man mich ermahnen. Wenn ich zu viel in die Hand nehme, muss man mich auch ermahnen. Ermahnt den Archippus. Ermahnt den Martin, ermahnt den Gunnar, ermahnt die Leute, die bei euch dienen. Damit komme ich zum Schluss. Was lernen wir aus dieser Grußliste? Wenn ich jetzt diese Männer gegenüber dem hinstelle, was Paulus in kurzen Stichworten von ihnen sagt. Diese Mitarbeiter, sagt er, diese Leute, die Grüße ausrichten, das sind geliebte Brüder und Schwestern. Es sind treue Diener. Es sind Mitknechte im Herrn. Sie gehören zu euch. Das ist wirklich, sie leben in der Familie. Sie sind Versöhnte und Versöhner. Es sind Mitgefangene, die mitleiden, wenn der andere leidet, die mitlachen, wenn der andere sich freut. Es sind Herzenströster. Von denen geht wirklich Trost aus, allein wenn man sie schon sieht. Es sind Mitarbeiter für Gottes Reich, die wirklich mit anpacken und kämpfen. Es sind Mitkämpfer im Gebet, es sind Eiferer für die Gemeinden. Und ohne jetzt Druck zu machen und dass du jetzt sagst, ja, wo kann ich jetzt da meinen Haken hinmachen? Wer bin ich? Aber frag dich zumindest, möchte ich einer von diesen Dingen sein? Möchte ich ein geliebter Bruder, eine geliebte Schwester sein? Möchte ich ein treuer Diener sein? Möchte ich ein Versöhner sein? Wenn zumindest dieser Wunsch da ist, dass du das sein möchtest, dann ist das ein Ansatz, den Gott als sehr, sehr gut bewertet. Und dann sage es ihm auch im Gebet und dann schau, was Gott zubereitet. Als Gemeinde möchte der Herr, dass wir in einem Beziehungsgeflecht leben, ein verworrener Haufen von Fäden, die irgendwie zusammenhanglos scheinen, aber Gott bereitet sich ein herrliches Bild. Und wenn wir bei ihm einmal im Himmel sind und auf die Gemeinde schauen und durchblicken, was diese Fäden alles verknüpft hat und was daraus entstanden ist und wie das Bild dann von vorne ausschaut, wir werden begeistert sein. Amen.